erklärt den Schülern Wörter, die mit un, also un, anfangen, bedeuten oft etwas Schlechtes, zum Beispiel Unfrieden oder unangenehm. Und dann fragt er die Schüler, und habt ihr noch ein Beispiel? Und einer der Schüler antwortet, Unterricht. Ja, ihr lieben Beula, oh ja, jetzt, das fiel mir eben schon auf, rutscht doch mal alle hier hoch, sonst sehe ich euch bei der ganzen Predigt nämlich kein einziges Mal, ausgerechnet die, um die es doch heute hier geht. Jawohl. Ja, liebe Biula, ihr habt Unterricht gehabt, ja? Ich hoffe, ihr habt das nicht negativ, sondern sehr positiv in Erinnerung. Zumindest das, was wir von euch gehört haben, was wir miterleben durften, hat zumindest sehr deutlich Ausdruck gegeben. Ihr habt verstanden, worum es ging, und ihr habt ein Bekenntnis abgelegt, hier vor der Gemeinde und vor Gott. Unterricht ist etwas Positives. Es ist ein großes Vorrecht. Habe jetzt die Tage nochmal im Radio gehört, wo berichtet wurde, was es bedeutet, wenn große Teile, also große Prozentsätze eines Volkes keine Möglichkeit zum Lernen hat. Also kein Mathe, keine Deutsch, also in unserem Fall, in anderen Ländern dann ihre eigene Sprache. Und drittes Hauptfach bei uns, Englisch. Ja? Deutsch, Mathe, Englisch. Was für ein Vorrecht, dass wir das lernen dürfen und dadurch vorbereitet werden fürs Leben. Weil wenn wir das nicht lernen würden, da wird man ganz schön abgehängt sein. Könnte man keinen Beruf lernen, könnte man keine Karriere machen, keinen Verdienst, könnte sich nicht versorgen, würde immer weiter der sozialen Stufe abwärts gehen. Was für ein Geschenk des Lernens. Und was für ein Geschenk des Lernens, dass wir in der Schule Gottes sein dürfen, in der Schule des Glaubens. Ganz persönlich, dass wir Gott kennenlernen dürfen, dass wir im Glauben wachsen können, und dass wir Gottes Wort, die Bibel, zur Hand nehmen dürfen im biblischen Unterricht und eben auch ganz persönlich in unserem Leben. Im Psalm 86, Vers 11, lesen wir folgenden Vers. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich möchte nach deiner Wahrheit leben. Lass eines in meinem Herzen wichtig sein, dass ich deinem Namen die Ehrfurcht in Ehrfurcht begegne. In Luther heißt es da, das kennen wahrscheinlich die meisten vielleicht schon besser, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Dieser Vers hier vorne nach der Basisbibel. Ja, Jona, Luisa, Amos, ihr habt euren BU-Abschluss heute, ihr feiert ihn. Und ich wünsche euch mit diesem Vers eigentlich diese Dinge, die darin beschrieben werden. Ja, bleibt in der Lehre Gottes. Bleibt an der Bibel dran. Der biblische Unterricht sollte nicht enden und dass ihr die Bibel nehmt und dann auf Seite legt, sondern nehmt sie weiter zur Hand. Ob das das Johannesevangelium ist, es zu lesen und begeistert zu sein, ob es vielleicht ein Psalmvers ist, den man mit auf den Weg bekommen hat oder aus dem Prediger. Aber dass man dann weiter diese Verse zu Herzen nimmt und dann lebt und noch weiter studiert. Bleibt an der Bibel dran. Lebt in der Wahrheit Gottes und lasst es in eurem Leben wirklich das Wichtigste sein. Ja, wie kann aber die Schule Gottes, die Schule des Glaubens aussehen? Wie kann ich lernen zu glauben? Und dazu möchte ich jetzt mit euch gemeinsam eine Geschichte aus dem Neuen Testament uns anschauen, euch erzählen, die wir in Markus Kapitel 10 ab Vers 46 finden. Also wer eine Bibel hat und gerne aufschlagen möchte, Markus 10 ab Vers 46. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht und möchte sie euch erzählen unter dieser Überschrift: In der Schule des Glaubens. Diese Predigt gilt uns allen. Aber deswegen habe ich gedacht, schön, wenn ich euch sehe, im ganz Besonderen eben auch euch dreien. Das erste Bild. Wir sehen dort einen Mann sitzen, der sitzt in Jericho. Die Geschichte ist aus dem Neuen Testament, also vor langer, langer Zeit sitzt dieser Mann in Jericho, etwas von Jerusalem entfernt. Jericho, eine ganz bekannte Stadt in der Bibel, findet man immer wieder mal. Und der Mann, der hier sitzt, ist ein Name, den kennen wir wahrscheinlich auch schon hier und da mal gehört, Bartimäus. Bartimäus sitzt dort, aber er sitzt nicht einfach nur dort, weil er denkt, ach, die Sonne scheint und ich lasse es mir gut gehen. Nein, der Bartimäus war ein armer Kerl. Der war blind. Der konnte nichts sehen. Und er sitzt dort, weil er Hilfe braucht. Auf dem zweiten Bild sehen wir dann jetzt, dort sitzt er eben auf seiner Decke, auf seinem Mantel. Die Leute gehen an ihm vorüber und er braucht diese Menschen, die da an ihm vorübergehen, dass sie ihm etwas geben, dass sie ihm etwas helfen. Er ist abhängig von deren Hilfe. Er hat keine Sicherheiten, er hat keinen Unterhalt. Er bettelt jeden Tag neu. Und vielleicht wird er gar nicht richtig wahrgenommen. Vielleicht weiß gar keiner so richtig, wer das ist. Der eine oder andere wirft mal was rein. Aber er nimmt wahr. Klar, er kann nicht sehen. Er sieht nicht, wer vorbeikommt, aber er hört eine ganze Menge. Und wer sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß, wenn einem ein Sinnesorgan genommen wird, dann werden die anderen oftmals geschärft. Also er konnte ganz gut zuhören. Und dabei hört er so einiges, ganz Persönliches von den Menschen, die da vorbeilaufen, aber auch von den Neuigkeiten, die in Jericho los sind. Und so hört er auch, wir sehen jetzt im dritten Bild, wo er das Ohr so noch ein bisschen mehr spitzt, ja. Was hört er? Er hört, dass dieser Jesus in der Stadt ist. Er war schon länger in der Stadt. Und dass dieser Jesus diese Stadt Jericho wieder verlassen will. Und er hört, dass Jesus jetzt hier bei ihm vorbeikommen soll. Die weitere Geschichte erzählt uns vom Glauben des Bartimäus. Ohne seinen Glauben gäbe es diese Geschichte nicht, würde sie uns nicht berichtet werden. Jesus selbst spricht am Ende der Geschichte seinen Glauben an und bestätigt, dass der Bartimäus glaubt. Und wir wollen uns jetzt mal vier Dinge anschauen, die wir beim Bartimäus entdecken dürfen, wo er im Glauben steht, wo er in der Schule des Glaubens steht, wo wir ganz persönlich etwas lernen dürfen und vielleicht auch ihr drei hier, Jona, Luisa, Amos, dass ihr sagen könnt, ja, von dem Bartimäus möchte ich etwas lernen. Das Erste, Bartimäus glaubt an Gottes Verheißungen, an Gottes Verheißungen. Bartimäus muss von Gott und seinen Worten gehört haben. Wahrscheinlich wurde er als Jude auch schon in den Gesetzen und den Geschichten der Tora, also den ersten Büchern im Alten Testament, unterrichtet. Die Bibel, kennen wir die Bibel, die Geschichten, die da drin sind, Gottes Geschichte. Kennt ihr Gottes Geschichte? Da, wo Gott erzählt, wie er die Welt geschaffen hat, die Schöpfung, wo erzählt wird, wo der Mensch sich abwendet von ihm und der Sündenfall geschieht, wo deutlich wird, es braucht eine Erlösung. Dann die Erwählung Abrahams, die weitergeht durch seine Familie hin zum Jakob, der umbenannt wird in Israel. Und aus Jakob entsteht das Volk Israel, Gottes Geschichte mit Israel, wo der Kanal der Erlösung geschaffen wird hin zum Messias. Ja, haben wir von Jesus gehört, der in dieser Bibel beschrieben wird, von Jesus, seinen Wundern, seinen Worten. Auf jeden Fall scheint das beim Bartimäus gewesen zu sein. Er kannte Gottes Wort, Gottes Verheißungen, Gottes Zusagen und er hat schon von Jesus gehört. Und er hat das irgendwie zusammengebracht, dass er davon hörte, dieser Jesus, der, was er alles getan hat, was er alles sagt, ist er vielleicht der Messias, der Retter der Welt, der persönliche Retter? Der Messias, das wusste Bartimäus, stammt vom König David ab, von der Königslinie. Eine Verheißung im Alten Testament, die sich immer mehr entfaltet, das schien er zu wissen. Irgendwie hatte er dieses Bibelwissen. Und er wusste anscheinend davon auch, dass im Alten Testament verheißen wird, wenn der Messias kommt, wird er Blinde sehend machen. Und irgendwie glaubte Bartimäus daran. Was hast du alles schon gehört? Was habt ihr drei jetzt alles gehört im biblischen Unterricht? Was aus der Bibel, biblischer Unterricht, ist ja klar, ne? Also mit was beschäftigt man sich sonst? Natürlich mit dem Inhalt der Bibel. Wir haben eben in eurem Text, Luisa, den du vorgelesen hast, gehört, verstehst du, was du da liest? Wo der Kämmerer das gefragt wurde und er dann den anderen erklären liest. Ja, verstehst du, was du da liest? Nimm es dir zu Herzen. Und wenn du es dir zu Herzen nimmst und nicht verstehst, ist es gut, jemand anderes zu fragen, der es dir vielleicht erklären kann. Im biblischen Unterricht habt ihr sicherlich viel von Jesus gehört. So wie der Bartimäus anscheinend auch, dass Bartimäus durch Jericho hindurchgezogen ist. Ja, und jetzt die große Frage für jeden ganz persönlich an euch dreien. Wer ist Jesus für dich? Ihr habt eben ein Bekenntnis abgelegt vor der Gemeinde, wo ihr gesagt habt, wer Jesus ist, wer Gott für euch ist, was der Glaube an ihm für euch bedeutet. Wir hören so viel. Wie sieht unser Glaube aus? Ja, vertraust du Gottes Verheißungen, Gottes Zusagen, die wir hier in diesem Buch finden, von vorne bis hinten, Gottes Zusagen für dich? Glaubst du daran? Im Psalm 86, Vers 11, der Vers, den wir eben an der Wand gesehen haben, lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich möchte nach deiner Wahrheit leben. Es ist ein Willensausdruck. Ja, bleib dran, du ganz persönlich. Bleib an Gottes Sachen, an Gottes Verheißungen dran. Bleib in Gottes Schule. Ihr drei nach dem biblischen Unterricht, bleibt dran. Lest Gottes Wort, redet mit ihm. Lernt Jesus immer mehr kennen. Ja, und dann sehen wir beim nächsten Bild den Bartimäus jetzt auf seiner Decke sitzen. Er hat also gehört, Jesus kommt vorbei und er begreift, das ist meine Chance. Und dann ruft er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und da sehen wir dann den zweiten Punkt, wo Bartimäus in der Schule Gottes lernte. Bartimäus glaubt an Jesu Barmherzigkeit. Sonst wird er das nicht rufen. Hab Erbarmen mit mir. Das kann man nur rufen, wenn man auch glaubt, da kommt auch was. Der Name Jesus, das war für Bartimäus ja klar, als er den Namen Jesu rief. Jesus bedeutet, Gott rettet. Der du heißt, Gott rettet. Der du die Mission hast, dass Gott retten möchte, hab Erbarmen mit mir. Jetzt stehen ja Wahlen vor der Tür. Wenn ihr durch die Straßen fahrt, seht ihr überall die Wahlplakate, manch seltsame Botschaft, die einem da entgegenspringt. Auf jeden Fall sind da Wahlversprechen drauf abgedruckt. Die Parteien haben Ziele und wollen das umsetzen, versprechen, wenn ihr uns wählt, das wollen wir erfüllen. Das Lebensprogramm Jesu ist mit seinem Namen Jesus abgedruckt und deutlich. Gott rettet. Gott rettet. Und wenn du dich entscheidest, also wenn du deine Wahl triffst für Jesus, dann bekommst du auch genau das. Gott rettet dich ganz persönlich. Gott schenkt dir Barmherzigkeit, Erbarmen. Denn was bedeutet Erbarmen? Erbarmen bedeutet, dass Mitleid erregt wird. Man erbarmt sich und man möchte helfen. Man hilft dem anderen. Dann zeigt man Barmherzigkeit, Erbarmen. Ich helfe. Und Jesus, sein Name sagt, Gott rettet. Gott erbarmt sich der Welt. Gott erbarmt sich über den Menschen. Gott erbarmt sich über dich. Gott möchte dich retten. Und Bartimäus wusste, er selbst war in Not. Er war abhängig, er war arm, er war blind. Er brauchte Erbarmen. Und er wusste jetzt von Gottes Verheißungen. Und er glaubte daran. Und deswegen ruft er dann, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jetzt wieder ganz persönlich die Frage an dich. Glaubst du, dass Jesus dich retten kann? Glaubst du, dass Jesus sich deiner erbarmen kann, deiner Not? Jesus kennt deine Not. Jesus kennt deine Gesundheit oder eben Krankheit. Gott kennt deinen Glauben oder eben deine Zweifel. Gott kennt dich, wenn du in deiner Schule unterwegs bist, was dir da alles begegnet, was für Probleme dort sind, wo du Hilfe brauchst. Gott kennt dich dort, wo du im Beruf stehst, wo du mitten im Alltag stehst und manche Anfechtung und ja, ein Gegen dich erlebst. Gott kennt deine Not. Gott kennt deine Beziehungen. Da, wo es gut läuft, da freut er sich mit dir. Da, wo es nicht gut läuft, wo Beziehungen kriseln, wo es nicht mehr gut ist. Jesus kennt das. Und Glaube heißt dann eben, Jesus zu vertrauen. Mitten in Krankheit, mitten im Zweifel, mitten dort, wo du unterwegs bist, im Beruf, in Schule, in deinen Beziehungen. Glaube heißt, Jesus zu vertrauen und zu sagen, ich nehme Sprüche 18, Vers 10 ernst, wenn es da heißt, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Der Name des Herrn, der Name Jesus ist eine feste Burg, ein fester Turm. Dort bin ich in Sicherheit. Dort laufe ich hin. Den Namen Jesu rufe ich an. Der Name Jesu hat Macht, Macht und Kraft. So dass Paulus in Philipper 2 sagen kann, denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Deshalb, lasst uns den Namen Jesus anrufen. Denn darin liegt Kraft, darin liegt Barmherzigkeit. Glauben wir das noch, wenn wir den Namen Jesus anrufen, dass Jesus der Mächtige ist? Glaube ich noch daran? Macht das noch was mit mir? Erinnert euch mal daran, als ihr frisch verliebt wart. Oder vielleicht noch frisch verliebt seid. Keine Ahnung. Aber ist das nicht herrlich, wenn man dann den Namen des Menschen aussprechen darf, den man liebt? Es ist etwas ganz Besonderes, ja. Da kann man den Namen nicht oft genug nennen. Und wie wunderbar ist es dann, anzurufen, das Telefon zu nehmen und dann wirklich, in meiner Jugendzeit gab es sowas natürlich nicht, ne? Da muss man noch an Telefonzelle gehen und so. Und ich kann mich daran erinnern, ich war mit meinen Eltern in Urlaub. Die hatten mich in die Lüneburger Heide mitgenommen. Ich war Bibelschüler in Prake, verliebt in meine Doreen. Und dann haben meine Eltern mir eine Telefonkarte geschenkt. Wer kennt noch die Telefonkarten für eine Telefonzelle? Ja, okay. Nicht mal so viele. Also, das war wertvoll, weil das war sauteuer damals zu telefonieren. Und dann haben die mir diese Telefonkarte geschenkt. Und die erste Idee, die ich hatte, war, bin ins Auto meiner Eltern gestiegen, zur nächsten Telefonzelle und habe Doreen angerufen. Als ich zurückkam, war die Telefonkarte leer. Totale Verschwendung, aber man war ja verliebt, ja. Und wie wunderbar war das, mit Doreen zu telefonieren und den Namen zu nennen. Herrlich. Es ist immer noch wunderbar, den Namen Doreen zu sagen für mich, ja. Aber wie oft und wie schnell vergessen wir das dann wieder? Was für ein wertvolles Ding ist, mit jemandem zu reden, den man lieb hat. Und so ähnlich ist es mit Jesus. Vergessen wir doch nicht, was für eine Liebe uns in Jesus begegnet, was für eine Macht im Namen Jesu ist, wie barmherzig er uns gegenüber ist. Und dass wir dann wirklich diesen Namen aussprechen wollen, anrufen wollen. Und dabei müssen wir wissen, Jesus drängt uns sich nicht auf. Ja? Er ging nicht an Bartimäus vorbei und sagte, Bartimäus, ich gehe jetzt hier vorbei, Bartimäus, lalala, willst du mich anrufen, jetzt mal, mach doch mal was, ja. Nein, Jesus ging vorbei, er drängte sich nicht auf, aber er hatte ihm die Chance gegeben, von ihm zu hören, jetzt lag es an ihm. Ein Kunstmaler hatte ein Gemälde beendet, auf dem er die Szene aus der Offenbarung des Johannes schildert, wo Christus das Wort sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der kleine Sohn des Malers sagt zu seinem Vater, aber eins hast du falsch gemacht. Es fehlt draußen an der Tür eine Klinke. Der Jesus kann ja gar nicht hinein. Und da sagte der Vater ihm und erklärte, er kann es nur, wenn man ihn von innen öffnet und wenn man ihn haben will. Darum habe ich die Außenklinke weggelassen. Und so gilt es für jeden von uns, für euch drei. Jesus drängt sich uns nicht auf. Wenn du Jesus haben möchtest, dann müssen wir die Tür öffnen und sagen, Jesus, komm rein. Und dann kommt er, ohne zu zögern, denn er ist voller Barmherzigkeit und voller Liebe. Max Lucado schreibt zu diesem Gedanken, er verschafft sich niemals mit Gewalt Zutritt. Dennoch machen wir oft die Erfahrung, gerade wenn wir die Hand ausstrecken, um die Tür zu öffnen, weint das Baby oder das Telefon klingelt. Das Leben verlangt uns viel ab. Du hast bereits jetzt mehr zu tun, als du schaffen kannst. Und weil Jesus das weiß, steht Jesus nicht mit einer weiteren Liste von Dingen vor deiner Tür, die du tun musst, sondern mit einer Liste von Dingen, die er schon getan hat oder tun wird. Dein Tod auf der ganzen Linie besiegt, deine Sünden vergeben, deine Ängste, er wird dir Mut schenken, deine Fragen, er wird dich leiten. Jesus hilft uns, unsere Lasten zu tragen. Er legt uns keine neuen auf. Jesus ist barmherzig. Glauben wir seiner Barmherzigkeit so, wie es Bartimäus getan hat, um dann auch mit ihm zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Aber dann kommt Folgendes in der Geschichte. In dem nächsten Bild sehen wir, wo die Leute um ihn herum stehen und ihn anfahren: Sei still! Hier sehen wir Bartimäus wieder in der Schule des Glaubens. Bartimäus glaubt trotz Entmutigungen weiter. Andere hindern ihn in dem Moment, zu Jesus zu kommen. Ja, sie sagen: Sei still! Und Entmutigung kannte er schon sein Leben lang. Er ist blind. Also Entmutigung, muss man mit ihm nicht drüber reden. Was ist das? Er ist blind, voller Not, sein ganzes Leben lang. Und jetzt kommt Jesus vorbei, der Erbarmer, und er ruft zu ihm. Und die Leute in seiner Nähe, also in der Nähe Jesu, die mit Jesus da ziemlich dicht dabei sind, die sagen zu ihm: Sei still. Gerade die, die ganz nah bei Jesus sind, werden zum Problem, dass er nicht zu Jesus kommen kann. Aber er gibt nicht auf. Er bleibt dran. Und dann heißt es, er ruft noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ja, wie geht es dir? Hat das Schicksal in deinem Leben schon viel zu oft negativ eingeschlagen, dass du entmutigt bist, immer und immer wieder, wo du denkst: Nee, noch mehr, das geht doch gar nicht. Noch mehr Negatives, warum? Wurdest du vielleicht auch in der Gemeinde schon enttäuscht, dass du von Leuten, die besonders nah an Jesus doch dran standen, plötzlich dir zur Entmutigung werden, wo du auch mehr ein Sei still hörst, als dass sie sagen: Komm näher zu Jesus? Haben wir sicherlich alle schon einmal erlebt. Und dann könnte man sagen: Ja, dann eben nicht mehr, hör auf. Oder wir lernen von Bartimäus und machen weiter. Bleiben dran. Glauben trotzdem, trotz Entmutigung. Und dann ist das Wunderbare an der Geschichte: Jesus reagiert und er sagt: Ruft ihn her. Und im nächsten Bild sehen wir jetzt, wie eine Frau, wenn man sich das Bild vorher nochmal anschaut, die war auch so drumherum, irgendwo in diesem Pulk, und plötzlich verändert durch dem, dass Jesus sagt: Ruft ihn her, geht sie jetzt doch auf ihn zu und sagt: Nur Mut, steh auf, er ruft dich. Also die Leute, die vorher gehindert haben, lernen selbst dazu und bringen den Blinden dann doch zu Jesus. Jesus ist mit allen barmherzig, auch mit denen, die uns enttäuschen. Jesus ist ihm barmherzig. Jesus arbeitet weiter an ihm. Auch wenn wir enttäuschen, arbeitet Jesus weiter an uns. Jesus ist barmherzig, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Er ist barmherzig zu mir, er ist barmherzig zu denen, die ich nicht so mag, die mich enttäuscht haben. Und dann Bartimäus springt auf, lässt seinen Mantel zurück, sein letztes Hab und Gut vielleicht, was er noch hatte. Er lässt es liegen und läuft zu Jesus. Wie reagierst du, wenn Jesus sagt: Komm, komm zu mir? Im nächsten Bild sehen wir dann jetzt den Bartimäus bei Jesus. Und Jesus fragt ihn: Was willst du? Was soll ich für dich tun? Jesus macht eigentlich etwas deutlich. Er sagt: Werde konkret. Sag mir deutlich, was willst du jetzt? Das gilt auch dir und mir. Es ist gut, wenn wir konkret werden im Gebet und Jesus wirklich konkret sagen: Herr Jesus, ich habe jetzt wirklich Schmerzen. Bitte hilf mir. Ob es durchs Medikament ist, durch einen Arzt oder dass du übernatürlich eingreifst: Herr Jesus, hilf mir. Oder aber, Jesus, siehst mein Bankkonto, was immer mehr schrumpft. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen kann. Herr Jesus, hilf mir. Und der Blinde antwortete dann auch, Rabuni, dass ich sehen kann. Und so folgt dann der letzte Punkt in der Schule des Glaubens, nämlich Bartimäus erlebt im Glauben Gottes Wunder. Wir sehen im nächsten Bild, wo plötzlich er sich ans Gesicht packt. Ja? Müsst ihr mal vorstellen, die ganze Zeit Dunkelheit. Plötzlich wird's Licht. Wow! Wow! Ja? Wow! Licht! Helligkeit! Ich kann sehen! Jesus sagte zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und sofort konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Das erste Wunder, was er erlebt, ist, er kann sehen. Gott kann das. Gott kann übernatürlich eingreifen. Aber er muss nicht. Weil sonst würde bei vielen von uns was schieflaufen. Weil in vielen Dingen erleben wir kein übernatürliches Eingreifen, dass plötzlich alles wieder gut ist. Das ist uns nirgends versprochen in der Bibel. Aber Jesus verspricht, ich bin bei dir. Jesus verspricht, ich gehe mit dir. Und es gibt hier und da wirklich diese großartigen Wunder des übernatürlichen Eingreifens und der Heilung. Das erste Wunder erlebt er hier, ich kann wieder sehen. Das nächste Wunder im letzten Bild sehen wir, er folgt Jesus. Es wird berichtet, dass er Jesus nachfolgt. Was für ein Wunder. Er läuft nicht zurück zu seiner dreckigen Decke, zu seinem dreckigen Mantel und sagt, oh ja, bettel ich mal weiter, ne? Kann wieder sehen, aber Leute, gebt mir trotzdem weiter, ja? Nein, sein Leben ist neu. Er sagt, das Wunder, was ich jetzt erlebe, ist, ich darf Jesus nachfolgen. Ich bin mit ihm unterwegs. Er lässt alles hinter sich. Matthäus 6, Vers 33 lesen wir, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das Wunder der Nachfolge Jesu. Und ich wünsche euch dreien auch, dass ihr das Wunder erlebt, dass ihr an Jesus dranbleibt, dass er Jesus sagt, ich folge dir nach, durch alle Niedrigkeiten meines Lebens und durch alle Höhen meines Lebens. Herr Jesus, wenn es gut läuft, bin ich dabei und auch wenn es schlecht läuft. Ich folge dir nach. Ich bin an dir dran. Und ich wünsche es uns allen, dass wir das tun. Und dann ist es eigentlich ein drittes Wunder, was aber ganz am Anfang der Geschichte erzählt wird. Nämlich er war der Blinde. Er war der, den eigentlich keiner so richtig wahrnahm. Aber was lesen wir am Anfang der Geschichte? Da war Bartimäus. Der Name wird erwähnt. Man kannte ihn. Man kannte ihn als den Blinden, der Jesus begegnet war. Das ist ein drittes Wunder, nämlich in der Nachfolge geschieht etwas, das die Gemeinde, die frühe Gemeinde, diesen Mann ja irgendwann kennengelernt hat. Der war bekannt, er war damals Jesus begegnet, Jesus hat ein Wunder getan, dieser Mann ist ihm nachgefolgt, dieser Bartimäus. Wir haben das Glück, wir dürfen alle in der Bibel jetzt danach von lesen, von diesem Bartimäus und was da geschehen ist. Aber denkt doch mal an euer Leben, ihr kennt alle solche Namen, wo ihr von Leuten wisst, die sind Jesus nachgefolgt, die haben mir das vorgelebt, die waren für mich wichtig, die haben mir geholfen, den Weg zu Jesus zu finden, weil sie mir ihre Geschichte erzählt haben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten und ganz unterschiedliche Wirkungen. Ich war jetzt auf einer Geburtstagsfeier bei einem Pfarrer eingeladen und dann wurde ein bisschen erzählt, weil die Leute kannte ich alle nicht, die da waren, fast alle nicht. Und dann haben sie ja gesagt, da gab's einen, der hat, als immer wenn der in Urlaub fuhr, immer die jungen Leute mitgenommen. Also dann haben wir uns alle einig, also das wäre nichts für uns, ne? Urlaub haben und dann noch die ganze Jugend immer mit in den Urlaub nehmen. Boah, das muss man wollen. Aber das wollte der, ne? Und dann erzählten die, also der Pfarrer, und die anderen, die mit Jesus unterwegs waren, das hat Spuren hinterlassen. Dadurch sind einige aus diesem Kreis Pfarrer geworden, weil sie das so ernst genommen haben, was er ernst genommen hat, dass sie ihr Leben verändert hat. Und sie kannten den Namen. Ich habe mich versucht zu erinnern von den Erzählungen, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie er hieß. Ist aber auch nicht so wichtig, weil es war ihre Geschichte, ihr Bartimäus, den sie kannten. Und ich wünsche es euch, dass andere Leute später mal erzählen, boah, da war der Jonah, die Luisa, der Amos. Mensch, die haben uns mitgenommen, die haben uns von Jesus erzählt, als sie schon älter geworden sind, als sie Familie hatten, ja, und auch sie dann unterwegs waren, wie die ihren Beruf gelebt haben, wie die durch ihre Probleme durchgegangen sind. Boah, das waren Glaubensvorbilder, dass dann sich Leute an euch erinnern, an euren Namen. Nicht unbedingt, weil das irgendwo in der Bildzeitung steht oder so, sondern weil es in ihrem Leben euer Name drin stand. Und die erlebt haben, die haben es wirklich ernst gemeint. Dann sehe ich ein drittes Wunder in dieser Geschichte. Bartimäus war bekannt. Die Leute wussten von seiner Geschichte. Ich wünsche es uns, dass wir uns mit hineinnehmen lassen, die Schule des Glaubens, dass wir lernen, den Verheißungen, den Zusagen Gottes zu glauben, dass wir der Barmherzigkeit Jesu glauben, dass er der ist, der Gott rettet heißt, dass wir trotz Entmutigung dranbleiben und sagen, ich vertraue weiter diesem Gott und dann im Glauben Gottes Wunder erleben. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns hineinnimmst in die Schule des Glaubens. Hab Dank dafür, dass wir von Bartimäus lernen dürfen. Hab Dank dafür, dass wir ganz persönlich mit dir unterwegs sein dürfen. Und so bitten wir dich nochmal auch für heute, für unsere BU-Abschlüsse, für den Jona, für die Luisa, für den Amos, dass du wirklich mit ihnen gehst, dass du sie segnest, dass du sie begleitest und dass du sie beschützt und etwas Gutes, Großartiges in ihrem Leben weiter bewirkst. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen.